volle Genüge haben sollt. So lesen wir in Johannes 10, Vers 10. Und da verspricht uns Jesus Christus, wer an mich glaubt, der findet darin den Sinn des Lebens. Die entscheidenden Weichen fürs Leben sind gestellt. Und jetzt kann ein Leben in Fülle beginnen. Und diesen wichtigen Satz zitieren wir ja auch gerne, wenn wir im Gespräch sind mit jemandem, der auf dem Weg zum Glauben ist. Er gehört zu unserem unverzichtbaren Grundwortschatz. Ein weiteres Wort aus der Bibel: Er ging seiner Wege fröhlich. Apostelgeschichte 8, Vers 39. Bibelkenner wissen, das stammt von diesem Finanzbeamten aus Äthiopien. Philippus hatte ihm den Weg zu Jesus gezeigt und der sagt von Herzen ja dazu, lässt sich sofort dafür auch als Zeichen taufen und macht sich fröhlich auf die Heimreise nach Äthiopien. Dass das kein Märchen ist, wissen wir aus der Kirchengeschichte. Die äthiopische Kirche hat sehr alte Wurzeln und manche sagen sogar, die gehen zurück auf diesen Finanzbeamten. Neulich hörte ich zu Beginn einer Predigt den wunderbaren Satz: Christen stecken ihre Umwelt mit Gesundheit an. Sie können gar nicht anders, währenddessen unsere Gesellschaft, die uns umgibt, uns doch eher krank macht. Und danach predigte der Pastor über den Gichtbrüchigen, der von seinen vier Freunden durch die Decke ins Haus gelassen wird, direkt vor die Füße Jesu. Und der vergibt ihm zunächst einmal die Sünden und schenkt ihm als Zugabe sozusagen auch noch körperliches Heil. Und hier wird eigentlich so der Beweis erbracht für ansteckende Gesundheit, körperlich wie auch geistlich. Leben und volle Genüge haben, das Leben fröhlich meistern, natürlich bedeutet das nicht jeden Tag Sonnenschein, aber erlöst und befreit zu sein, wenn die entscheidenden Lebensfragen beantwortet sind, das macht schon locker und befreit auch. Trotzdem habe ich manchmal ein etwas flaues Gefühl. Vor mir erscheint zum Beispiel die Umfrage der Illustrierten Stern vor einigen Jahren, wo nur ein Satz als Frage formuliert wurde: Mit welcher Farbe verbinden Sie Gott, Kirche und Glauben? Und viele Leute antworteten fast unisono mit Schwarz. Oder der nachdenkliche Satz einer jungen Frau in der Seelsorge: Ich weiß, dass ich ohne Jesus Christus verloren gehe. Aber wenn ich ehrlich bin, war ich irgendwie früher glücklicher. 500.000 Kirchenaustritte im letzten Jahr, alleine nur in der katholischen Kirche, sprechen eine deutliche Sprache. Und manche reden ja von Kirche und Gemeinde auch schon als von einem Auslaufmodell. Was bedeutet es, wenn Nichtchristen, Leute, die auf der Suche sind, auf ganz attraktive Weise für den Glauben gewonnen werden? Die frohe Botschaft wird ihnen verkündigt. Sie hören das Evangelium. Und sehen sich dann schon wenige Monate später innerhalb der frommen Mauern eher verboten, in Engstirnigkeit, gesetzlichen Forderungen, uneinsichtlichen Regeln, Lieblosigkeit, Streit um Kleinigkeiten, all diesen Dingen ausgesetzt. Und das so freudig begonnene Christsein läuft Gefahr, schon wieder auf dem Spiel zu stehen. Nun habe ich das mal ganz konkret auf meine Person bezogen gefragt. Welchen Geschmack hinterlässt eigentlich mein Christsein? Welchen Geschmack hinterlässt dein Christsein? Wie wirkt mein Glaube auf andere? Ich will das wissen. Ich will nicht ständig nur auf andere zeigen, das wäre ja infam. Es geht um mich. Schreckt die Art, wie ich meinen Glauben privat in meinen eigenen vier Wänden lebe, andere, die das mitbekommen, eher ab? Oder ist mein Glaube gewinnend, echt, ehrlich und transparent? Ich bin jetzt 55 Jahre Christ. Wie sehen die Spuren aus, die ich hinterlassen habe? Habe ich überhaupt Spuren hinterlassen? Hat das jemand mitgekriegt? Ich habe weitergefragt. Ich habe mir die Frage gestellt, war die Welt, in der wir leben und auch der Glaube, den wir leben, vor 40, 50 Jahren, damals als ich zum Glauben kam, irgendwie noch einfacher zu leben? Ich bin zum Glauben gekommen, mit 16 Jahren. Ich habe mich taufen lassen. Es war ein ganz logischer Gehorsamsakt für mich. Der folgte einige Monate später. Gefolgt von der Einsicht, dass ich jetzt auch dauerhafte, verbindliche Gemeinschaft brauche in einer lebendigen Gemeinde. Also wurde ich Mitglied. Ich kannte auch die Konsequenzen dieser Mitgliedschaft, die damit verbunden waren, dass Jesus mir in einer lebendigen Gemeinschaft Leitplanken fürs Leben schenkt, damit mein Leben als gläubiger Mensch gelingen kann. Dass ich das brauche. Und dass ich ab und zu auch meinem Herrn Rechenschaft gebe über das, wie ich mich gebärde, wie ich lebe als Christ. Und dass ich innerhalb dieser Gemeinschaft nur bis zu einem gewissen Grad eine Privatperson bin. Einer, der nach seinem eigenen Gusto entscheiden kann. Ich akzeptiere, dass dann, wenn mein Glaube Gefahr läuft, aus dem Ruder zu geraten, dass es dann auch Leute gibt, die zu mir kommen und auf empathische, liebevolle Weise mich auf meinen Irrweg aufmerksam machen. Wir haben ja ein gemeinsames Ziel. Wir wollen alle miteinander Jesus ähnlicher werden. Und das nicht zwanghaft und mit Druck, sondern aus der freudigen Einsicht, dass es dem Herrn Freude macht. Und heute? Darf ich überhaupt noch von Gehorsam und Verbindlichkeit und Kurskorrektur im Glauben reden? Oder verlasse ich damit schon die Anstandslinie und werde zum Spaßverderber für die anderen? Und die Lockerheit und die Freude geht flöten. Liebevoller Umgang miteinander und dadurch andere auf Jesus Christus aufmerksam machen, auf jeden Fall, ganz klar, absolut. Aber anderen, wenn sie Gefahr laufen, in die Irre zu gehen, liebevoll zu helfen, zu warnen vor einem falschen Weg, nein, das ist ja übergriffig, me too, weil es die Freude stört, weil es irritiert und weil es dann im Extremfall ja auch dazu führt, dass Leute wieder von Jesus weggehen. Das wollen wir ja doch nicht. Ich lasse das jetzt einfach mal so als Frage stehen und komme zurück zu meiner ursprünglichen Fragestellung. Was treibt Menschen von Jesus weg? Und ich bin selber daran beteiligt. Das kann ja keiner von uns, der wirklich ernsthaft Christ ist, wollen. Aber wenn wir ins Neue Testament schauen, in den Umkreis Jesus, hin zu seinen Jüngern, dann stellen wir alle miteinander verblüfft fest, das kam ja schon damals vor, selbst im engsten Kreis. Selbst die Jünger waren nicht immer Wegweiser in Richtung Jesu. Manchmal waren sie auch ganz besonders Wegweiser von Jesus weg. Und ich sage das mal ganz ehrlich, als ich das so gesehen habe in der Bibel, das hat mich erstmal aufatmen lassen. Das ist auch diesen besonderen Jüngern passiert. Mit besten Absichten, natürlich auch aus Eifersucht oder weil es gerade nicht in den Kram passte, oder weil sie meinten, es besser zu wissen als Jesus, oder aus Kleinglauben oder aus Unvermögen, passierte ihnen dieser Lapsus. Es menschelte schon damals. Und wenn das uns im ersten Augenblick entlastet, dann ist das gut, wenn es uns entkrampft, aber es kann ja nicht dabei bleiben. Also darf ich weiter fragen, können wir unter Umständen aus diesen Situationen, in denen sich die Jünger so gebärdeten, für uns heute lernen? Ich will uns 7 Stationen kurz vorstellen, in denen ihnen das passierte. Zum Anfang erstmal Markus 2, Vers 2. Ich komme nochmal zurück auf das, was ich eben schon andeutete, auf diesen gelähmten Menschen. Und da heißt es, weil sie wegen der vielen Menschen mit dem Gelähmten nicht bis zu Jesus kommen konnten, deckten sie das Dach ab und ließen den Gelähmten durch die Öffnung hinunter zu Jesus. Nun geht es mir vorrangig, wenn ich das so gelesen habe, nicht um diesen wunderbaren und vorbildlichen Glauben der Freunde und wie toll es ist, solche Freunde zu haben, sondern eine andere Perspektive. Das sind so viele Menschen. Und jeder will ganz besonders nah dran sein bei Jesus. Jeder will den besten Platz ergattern, wo er am besten zuhören kann. Jesus für mich. Und da ist für die meisten Leute zunächst einmal der Blick völlig vernebelt für einen Menschen, der existenziell Jesus notwendig hat, für diesen Gelähmten, der ihn wirklich braucht, der ganz in die Nähe von Jesus muss. Ich kann mir gut vorstellen, dass wir auch heute manchmal gar nicht wahrnehmen, wer Jesus wirklich braucht. So sehr geht es uns immer nur als Gläubige um unsere Bedürfnisse. Und dann fangen wir an, Jesus für uns zu vereinnahmen, nur für uns. Die Aufforderung an die Gemeinde für den evangelistischen Gottesdienst am nächsten Sonntag, doch etwas weiter weg vom Gemeindehaus zu parken und den längeren Weg in Kauf zu nehmen, damit die Kirchenfernen und Freunde und Fremden und Suchenden die besten Plätze am Gemeindehaus hätten, verhalte ungehört. Ein kleines Beispiel. Das zweite, Markus 10, Vers 47. Als Bartimäus hörte, dass Jesus vorbeikommen sollte, begann er laut zu rufen: Jesus, du Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir. Halt den Mund, riefen die Leute ärgerlich. Aber er schrie umso lauter: Du Sohn Davids, hab doch Mitleid mit mir. Sei still, nicht so laut. Wie hört sich das denn an? Geht es nicht dezenter? Bartimäus ist hartnäckig, ist penetrant, in unseren Augen bestimmt, penetrant. Und wird von Jesus in dieser penetranten Art erhört. Ich glaube, die meisten würden heute, wenn sie einen solchen schroffen Verweis kriegen würden, sofort das Weite suchen. Aber Jesus bekennt hier Farbe und erhört ausgerechnet diesen lauten Bartimäus und akzeptiert eben nicht das Sei still der anderen. Jesus zeigt, die frommen Traditionen, wie man sich Jesus zu nähern hat und wie nicht, dürfen uns nicht dominieren. Das darf nicht geschehen. Alles zu laute, Kindergeschrei, störende Geräusche, schlimmer noch, vielleicht ein leicht angeheiterter Gottesdienstbesucher, der uns den Genuss am Gottesdienst vermiest. Oder die seltsamen Töne eines Menschen, der gehandicapt ist. Das alles wird uns suspekt. Wir wollen den ruhigen, den sauberen, den vorzeigbaren Gottesdienst. Da, wo alles passt. Die gute Performance, sagt man heute. Kann es sein, dass am Ende unter Umständen eine leere Hülle übrig bleibt, weil Jesus mit den Unangepassten schon längst weggegangen ist und sich an anderer Stelle mit ihnen unterhält? Die dritte Szene, Lukas 7, Abvers 36. Jesus war beim Pharisäer Simon eingeladen zum Essen. Da kam eine Dirne herein, die erfahren hatte, dass Jesus dort war. Sie hatte ein Glas wertvolles Salböl dabei und sie kniete sich nieder und weinte so sehr, dass Jesu Füße mit Tränen nass wurden. Sie trocknete sie mit ihren Haaren und küsste sie und goss Öl darüber. Simons Kommentar: Wenn dieser Mann wirklich ein Prophet wäre, dann würde er doch wissen, was das für eine Frau ist. Jesus erzählt dann dem Simon die Geschichte vom Schalksknecht und endet: Wem viel vergeben wurde, der liebt viel. Und wem wenig vergeben wurde, der liebt wenig. Und zur Frau sagte er: Dir sind deine Sünden vergeben. Dieser kleinkarierte Simon, dem es nur um die Etikette ging, und diese freigebige Prostituierte Maria, eine bedeutsame Szene in der Bibel, wie sie die Füße Jesu küsst und ihn salbt: Wem viel vergeben wurde, der liebt viel, sagt Jesus mir. Und seine Botschaft an Simon ist: Weil du dir so gerecht vorkommst, denkst du doch die ganze Zeit im Stillen, ich stehe meilenweit moralisch über dieser Frau. Merkst du, Simon, nicht, wie dir das deine Liebe verhagelt. Und es bleibt nichts übrig als moralische Korrektheit. Und du gönnst dieser Frau nicht, dass sie mich kennenlernen darf. Und da sehe ich mich unwillkürlich an der Stelle von Simon, an der Stelle von Jesus hier in diesem Raum. Ich bin eingeladen und ich erlebe genau das, was Jesus erlebt. Und dann kommt diese Frau auf mich zu und es wird mir ungemütlich. Und vielleicht hätte ich ihr zugeraunt, lass es, schädigt meinen Ruf, komm später. Vielleicht, wenn ich draußen bin, dann kannst du mit mir reden. Ganz verständlich. Niemand schaut in mein Herz. Niemand sieht all meine Gedanken, vor denen ich eigentlich erschrecken müsste. Aber schlimm ist ja, unsere innere Haltung redet lauter als unsere Worte. Und Simon ist so korrekt, man kann ihm überhaupt keinen Fehler nachweisen und hat doch alles verdorben. Also ich kann äußerlich gegenüber anderen Menschen noch so liebevoll tun, meine Herzenshaltung spricht lauter. Und ich frage mich selber, wen habe ich freundlich aber kühl auf diese Weise eher von Jesus ferngehalten? Wo ist das passiert? Die vierte Situation. Markus 10, Vers 13. Einige Frauen bringen Kinder zu Jesus, damit er sie segnen soll. Die Jünger aber wollen die Frauen mit ihren Kindern wegschicken. Jesus aber wird zornig. Lass doch die Kinder zu mir kommen, denn ihnen gehört das Reich Gottes. Hier betätigen sich die Jünger als Filter. Die Menschenströme um Jesus herum müssen ja irgendwie kanalisiert werden. Jesu kostbare Zeit soll fürs Wesentliche reserviert werden und Frauen und Kinder, die sind nicht wesentlich. Die spielen in der Gesellschaft keine Rolle. Eigentlich hätten die Jünger es ja schon längst wissen müssen, dass Jesus der andere ist, der ganz anders reagiert. Und sie haben ja schon einiges auch bis zu diesem Zeitpunkt davon mitbekommen. Er ist ja immer auf der Seite der Schwachen, der Ausgestoßenen, der Kinder, der Kranken und Zöllner. Aber sie weisen eher von Jesus weg. Das kleine Büchlein von Adrian Plass mit dem Titel Der Besuch hat mich mal sehr betroffen gemacht. Ich weiß nicht, ob wer es kennt. Dort schildert Adrian Plass in einer fiktiven Geschichte, wie Jesus zu Besuch auf die Erde kommt und die Gemeinde, die er besucht, hat sich gewissenhaft auf diesen Besuch vorbereitet, macht alles passend und schön und es wird gewienert und geputzt, um dann von Jesus total brüskiert zu werden, weil der anstatt in die geschmückte Kirche in die Bar nebenan geht mit den Leuten, die vor der Tür stehen und dort mit ihnen spricht und ihnen das heilende Angebot von der Gnade Gottes bringt. Ganz einfach. Wir haben nichts zu kanalisieren und zu filtern. Wir haben uns nicht an die Stelle Jesus zu setzen und zu meinen, wir müssten schon mal vorentscheiden, wer in die Nähe Jesu gehört und wer nicht. Wir müssen höllisch aufpassen, dass wir am Ende nicht als Gemeinde in einer frommen Blase leben, wo es nur noch meinesgleichen gibt. Nur noch Leute, die so ähnlich sind wie ich. Die fünfte Szene. Lukas 19, Vers 5. Als Jesus am Baum vorbeikam, entdeckte er Zachäus und sagte, Zachäus, komm schnell vom Baum, ich will heute zu Gast in deinem Hause sein. Der nahm ihn mit Freuden auf, die Leute aber empörten sich und sagten, jeder weiß doch, was das für einer ist, der durch Betrug reich geworden ist. Wie kann er nun sein Haus betreten? Das ist eigentlich nochmal die Illustration des bisher Gesagten. Wieder sehen wir bei dieser bekannten Geschichte zunächst den Glauben des Zachäus, wie er Nägel mit Köpfen macht und sich vom Reichtum trennt, konsequent ist. Aber sollten wir uns nicht auch mal an die Position der Leute in Jericho begeben, die sich so eine schöne Wallfahrt mit Jesus durch ihren Ort vorgestellt hatten? Und jetzt stehen sie alle miteinander als begossene Pudel da. Jesus ist mit Zachäus zum Mittagessen abgehauen und ihr gesamtes Protokoll, was sie so schön aufgebaut hatten, ist durcheinandergewirbelt. Da darf man doch mal ehrlich ärgerlich werden. Wenn die Leute wirklich mitgedacht hätten, die schon ein bisschen was von Jesus gehört hatten, dann wäre ihnen vielleicht das Bibelzitat in den Sinn gekommen: Im Himmel ist mehr Jubel über einen Sünder, der Buße tut, als über 1000, die schon dazugehören. Und die sechste Situation. Matthäus 15, Vers 21 und die folgenden. In Tyrus begegnet Jesus einer nicht-jüdischen Frau, die ihn anflehte: Herr, hab doch Erbarmen mit meiner Tochter. Sie ist von einem bösen Geist besessen und wird von ihm gequält. Jesus aber sah sie erst gar nicht richtig. Die Jünger drängten Jesus: Schick sie weg, sonst schreit sie ständig hinter uns her. Jesus sagt ihr: Eigentlich habe ich den Auftrag, erstmal zu den Israeliten, also zu meinem Stamm zu gehen. Später sagte er: Dein Glaube hat dir geholfen, was du erwartest, soll geschehen. Da muss man ein bisschen genauer hinschauen. Jesus zeigt hier so zum ersten Mal so ein bisschen was wie Grenzen seiner Bereitschaft, allen zu helfen. Und das sind kulturelle Grenzen. Er ist Israelit und sein Auftrag ist es, zu den Israeliten, zu seinesgleichen zu gehen und nicht zu einer Nichtjüdin. Und es ist tröstlich, dass er diese Spannung auch so offen ausspricht. Ich bin nur zu den Israeliten gesandt. Dann macht es aber den Unterschied, dass er diese kulturellen Schranken hinter sich lässt und überwindet und sagt: Dein Glaube hat dir geholfen. Was du erwartest, soll geschehen. Auch da habe ich mich wieder gefragt, habe ich vielleicht ähnliches Gedankengut in mir? Ich ertappe mich in unserer Zeit heute bei solchen Überlegungen wie: Muss das denn eigentlich sein? So viele Emigranten in unserem Land? Ich habe Angst vor Überfremdung, Furcht, dass unsere staatliche Identität vielleicht verloren gehen könnte. Und dieser Ausspruch, so darf man als Christ aber nicht denken, ist mir zu wenig. Das hilft mir nicht. Das ist nur eine theologische Richtigkeit. Da steckt keine Überzeugung drin. Mir hilft es aber, dass Jesus hier mit sich selber ringt. Und dann trifft er eine willentliche Entscheidung gegen alle kulturelle Verhaftung. Und die heißt: Die Zugehörigkeit zu Staat und Kultur darf nicht verhindern, dass nicht auch dieser Frau das Evangelium verkündigt wird und ihr geholfen wird. Wenn wir heute durch unsere Städte gehen und manchmal den Eindruck haben, ja, spricht denn überhaupt noch jemand Deutsch? Dann ist das unser Gefühl, unsere Angst oder ja, unsere Furcht. Aber ich kann eine bewusste Glaubensentscheidung treffen. Und dann entscheide ich: Bei Jesus Christus sind Nationalgefühle zweitrangig. Und wenn schon Nation, dann Nation aller Christen. Und deswegen ist es doch geradezu eine ungeheure Chance, die wir nutzen könnten, die Fremden nicht mehr im fremden Land zu haben, sondern direkt vor der Tür und ihnen hier in unserem Land das Evangelium verkündigen zu können. Und die siebte und letzte Situation, Markus 6, 36. Da sagen die Jünger: Herr, es wird bald dunkel, schick sie weg, damit sie in die Dörfer gehen und sich mit Essen eindecken. Das ist die Speisung der 5000. Und ich hätte genauso reagiert wie die Jünger. 5000 hungrige Männer, Frauen und Kinder noch gar nicht dazu gezählt, kamen ja auch noch dazu. Das hätte mich förmlich erschlagen. Und deswegen ist der Vorschlag der Jünger absolut realistisch und gut. Sie sollen in die Dörfer gehen. Und hatte nicht Jesus ihnen das Ganze eingebrockt? Denn er hatte sie ja durch seine überlange Predigt in eine ökonomische Sackgasse geführt und sie konnten gar nichts einkaufen. Und dann sagt Jesus zu allem Überfluss auch noch: Macht ihr mal. Als wolle er die Verantwortung auf sie abschieben. Und sie machen. Sie machen tatsächlich. Und wir wissen, wie es ausgeht. Alle werden satt. Und es bleibt sogar noch was übrig. Aber in diesen Worten der Jünger, schick sie weg, begegnet mir eigentlich die plausibelste Erklärung, warum wir manchmal eher von Jesus wegweisen als zu Jesus hin. Es ist die eigene Angst. Es ist das Wort, das mir eingeflüstert wird, das schaffst du nicht, das kannst du nicht. Du hast nicht die guten Argumente und so weiter und so fort. Streng genommen ist es aber ein Synonym für, ich kann das einfach nicht glauben, dass der Mensch, mit dem ich jetzt reden könnte, dass der tatsächlich zum lebendigen Glauben an Gott kommt. Und dann rutscht uns das Herz in die Hose. Wenn aber Jesus selber sagt, mach mal, dann tut er das immer auf dem guten Hintergrund. Keine Angst, ich bin dabei. Du wirst sehen, das klappt. Es steckt mir noch wie damals heute in den Gliedern, wenn ich dran denke, was war passiert? Bundesjugendtreffen Ende der 70er Jahre, also 1979, glaube ich, in Koblenz auf der Festung Ehrenbreitstein und am Abend ein evangelistischer Gottesdienst mit Peter Strauch, vollmächtig, 3000 Jugendliche und es kommen sehr viele zum Glauben. Wunderbar. Ich bin frisch gebackener Pastor mit meiner Jugendgruppe dabei und nach diesem Gottesdienst lungere ich irgendwo orientierungslos hinten im Zelt beim Büchertisch herum. Und da kommt Peter Strauch, etwas hektisch, aus der Nachversammlung gerade auf mich zu und sagt, Uli, hast du Zeit? Wir suchen händeringend noch nach Seelsorgehelfern. Und ich bekomme in diesem Moment komplett kalte Füße. Furchtbare Angst. Ich kann das nicht erklären. Und lasse mich zu einer hanebüchenen Ausrede hinreisen, warum ich irgendwo anders gebraucht werde und jetzt dafür keine Zeit habe. Ich habe mich wirklich ein paar Jahre damit rumgeschlagen, warum mir das passiert, mit dieser Frage. Warum hat die Angst gesiegt? Und warum resultierte daraus eine Lüge? Und noch schlimmer, hat vielleicht jemand deswegen keine Seelsorge bekommen, weil ich nicht bereit war, weil ich versagt habe. Natürlich, heute weiß ich, Jesus ist viel größer und jeder hat bestimmt auch an diesem Abend seine Hilfe in der Seelsorge bekommen. Aber mach mal, Jesus steht dir bei, steht hinter dir, stärkt dir den Rücken, darauf wirklich zu bauen. Nun haben wir verschiedene Episoden angeschaut aus dem Neuen Testament und die Jünger hatten ja eigentlich damals zu Zeiten Jesu einen bescheidenen, aber trotzdem sehr wichtigen Auftrag, Menschen zu Jesus zu führen, zu ihm hin. Und wir haben gesehen, anstatt Türen zu öffnen oder zu nutzen, schlugen sie sie manchmal zu, verwehrten den Zugang zum Retter. Dabei stand ihnen dann der eigene Ruf im Weg, die Angst oder kulturelle Konventionen, Traditionen. Und manchmal war es purer Egoismus, weil sie Jesus für sich haben wollen. Ich habe diese einzelnen Begebenheiten deswegen ein bisschen ausführlicher geschildert, weil es unsere Aufgabe ist, das einfach mal ins persönliche Leben hineinzuziehen, sich die Mühe zu machen, sich eigene Situationen vor Augen zu führen, wo wir selber in einer ähnlichen Position waren, in der Gefahr standen oder auch wirklich den gleichen Fehler gemacht haben. Ich habe ja eben gerade von mir selber erzählt. Das Versagen damals beim Bundesjugendtreffen hat mich sehr sensibel gemacht in der Folge. Die Frage, dass ich mir selbst die Frage stellte, wie ist es denn dazu gekommen? War es Kopflosigkeit, mangelnde Bereitschaft? Warum habe ich nicht mit der Kraft Jesu gerechnet? Und es hat mir wirklich glaubhaft geholfen, zukünftige Situationen immer und immer wieder auch dann durchzuspielen und mir klarzumachen, ich bin nicht alleine. Trotz aller Angst, Jesus ist bei mir. Mir kann überhaupt nichts passieren. Ich kann ihm blind vertrauen. Und es hat auch in der Folgezeit bis heute immer mal wieder Situationen gegeben, da habe ich wirklich einfach gesagt, Herr, ich weiß jetzt nicht, was passiert, aber ich stelle mich dir zur Verfügung. Ich mache einfach die Augen vor der Realität zu und bin bereit. Und ich habe das noch nie bereut. Und es hat keine Situation gegeben, wo ich dann wirklich im Regen stand. Das nenne ich so Lernen auch aus Versagen. Und ich bringe es zum Schluss meiner Predigt nochmal auf den Punkt. Wir alle, die wir uns Christen nennen, haben diesen ehrenvollen Auftrag, Menschen zu Jesus zu bringen, mit unseren Worten, mit unserer Haltung, mit Taten, nicht mehr und nicht weniger. Mehr müssen wir gar nicht. Hin zu Jesus, alles Weitere macht er. Und das bestätigt sich ja auch immer wieder. Ich habe schon so häufig gehört, wenn der oder wenn die nicht gewesen wäre, wäre ich heute kein Christ. Und was die dann erzählen, das sind keine großen Aktionen. Jemand hat eine Einladung weitergegeben, war nur lange genug der freundliche, liebevolle Nachbar oder ist eingesprungen, als Not am Mann oder an der Frau war, war da mit Bereitschaft zu helfen. Alles Weitere hat Gott gemacht. Ist doch eine tolle Sache, dass das auf diese Weise geht. Und da kann man doch eigentlich nur freudig bei der Sache sein, um Hinweis auf Jesus zu sein. Sich bemühen, in allen, wirklich allen Menschen Gottes geliebte Geschöpfe zu sehen und sie dann auch so zu behandeln. Das bringt Menschen in den Einflussbereich Jesu. Und alles Weitere ist seine Sache. Natürlich müssen wir auch ab und zu uns Fragen gefallen lassen. Wo habe ich persönlich eher das Gegenteil getan? Wie kann das anders werden? Und manchmal muss es auch so sein, dass eine ganze Gemeinde mit ihrem Gemeindegebaren mal auf den Prüfstand kommt, weil es auch strukturelle Fehlentwicklung geben kann. Dann wird aus der freundlichsten Gemeinde, aus der evangelistischsten Gemeinde, eine andere. Es bleibt nicht automatisch immer so. Es ist kein Selbstläufer. Also die Frage, wo drehen wir uns nur noch um uns selber, um unsere Bedürfnisse und haben den Menschen ohne Gott aus unserem Blick verloren. Nun helfen mir immer griffige Beispiele und mit einem solchen will ich schließen. Es hat mich auch sehr stark angefasst, dieses Beispiel. Es wurde vor vielen, vielen Jahren bei einem Willow Creek Kongress, ich glaube es war in Oberhausen, von einem Mitarbeiter so weitergegeben. Und da wurde nochmal deutlich für mich, jeder Mensch ist Gottes geliebtes Geschöpf. Wir haben Anteil daran. Dieser Mitarbeiter bei Willow Creek hatte die Aufgabe, nach Beginn des Gottesdienstes sich im Foyer aufzuhalten. Warum denn? Aus dem einfachen Grund, weil ganz viele Mitglieder aus der Gemeinde luden ja im Einzugsbereich dieses Gottesdienstes ihre Freunde ein oder Nachbarn und hofften und beteten, dass die auch wirklich zum Gottesdienst kommen und waren dann im Foyer, um sie dort zu erwarten und mit ihnen in den Saal zu gehen. Aber es blieben immer einige übrig. Und die waren todtraurig darüber. Ihr Freund war nicht gekommen. Den sie eingeladen hatten, war nicht gekommen. Und die mussten getröstet werden. Und dafür war dieser Mitarbeiter abgestellt. Und ich habe mich nur gefragt, wann musste ich zum letzten Mal getröstet werden, weil ein anderer Mensch, den ich zu einer evangelistischen Veranstaltung oder was auch immer eingeladen habe, nicht gekommen ist? Wann war ich zum letzten Mal traurig? Amen. Ich bete. Danke, Herr Jesus Christus, vor uns steht deine felsenfeste Zusage, ich lasse dich nicht alleine. Du bist, wenn du über mich Auskunft gibst, nicht alleine mit deinen Argumenten, mit deiner Kraft, mit deinem Einfühlungsvermögen, mit deiner Liebe. Ich bin in dir und mach dich stark. Lass uns das spüren können. Vielleicht auch gerade in der kommenden Woche, wenn es solche Berührungen gibt mit Menschen, aus der Verwandtschaft oder aus der Nachbarschaft, die mit dir gar nichts am Hut haben oder dir sogar Fragen stellen. Lass uns das spüren und lass uns erleben, dass wir über uns hinauswachsen können, weil du in uns bist und in uns mächtig bist. Hab Dank dafür. Amen.